Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem Morgen. Ich freue mich, dass ich euch sehen kann, jetzt zu diesem Osterfest. Ich danke nochmal Elke, das Thema Vergebung mit hineingenommen zu haben in diese Osterfeier. Ich habe neulich nochmal gemerkt, dass praktizierte Vergebung einfach eine Möglichkeit ist, die uns gegeben ist von Gott und was ganz anderes ist. Ich erinnere mich, dass vor ein paar Wochen meine Frau sich ärgerte über jemanden und verletzt war. Da waren ein paar Sachen zusammengekommen und wir hatten mehrmals darüber gesprochen und was sie dann da machen könnte. Soll ich die Person mal ansprechen? Soll ich da einen Brief hinschreiben? Und dann kam noch was dazu. Dann sagte ich, naja, natürlich, also es wäre ganz gut, dann auch mit der Person drüber zu reden und das aus der Welt zu schaffen. Und eines Morgens kam sie an und sagte, ich habe heute meine Andacht gemacht und mir schoss es in den Kopf, einfach dieser Satz, vergib ihr. Und das habe ich gemacht. Und für mich ist das Thema jetzt vorbei. Ich schreibe keinen Brief, ich gehe nicht mehr hin, ich habe ihr vergeben. Also es war wirklich ein innerer Vorgang, der einen neuen Zugang geschaffen hat. Das fand ich sehr beeindruckend, das auch so von ihr zu hören. An Ostern, und wir haben es schon in unserer Gruppe oben gesagt, in Ermangelung größerer Traditionen und Liturgien bei uns als Adventisten stopfen wir ja das ganze Osterwochenende in 20 Minuten Predigt. Manchmal haben wir es am Grindel hier auch schon anders praktiziert und versucht. Und in der Vergangenheit erinnert ihr euch vielleicht, dass man sich dann doch immer entscheiden muss, konzentrieren wir uns mehr auf die Momente der Passion dessen, was Jesus der Erlitten erduldet hat, was er gemacht hat am Kreuz. Wir haben auch schon nachgedacht an Ostern über diesen Karsamstag, die Zeit dazwischen, wo alles vorbei zu sein scheint, wo Gott abwesend scheint. Und heute nehmen wir es als Predigtserie über Jahre, möchte ich auch von der Auferstehung her schon kommen und predigen. Und ich habe einen Text dazu ausgewählt, den ihr gerne auch schon aufschlagen könnt im Johannesevangelium Kapitel 20. Vorher aber eine kleine Einleitung von mir selber. Es war an einem 1. April, aber wir waren uns darüber nicht wirklich bewusst. Es war ein Samstag und wir waren Kinder. Wir fuhren zum Gottesdienst in der schönen Stadt Münster mit meinen Eltern auf dem Weg zur Gemeinde. Und wir lebten in dieser schönen Stadt, die eine Universität hat und dann auch damals ein ordentliches Universitätsklinikum bekommen sollte und auch bekam, zwei riesige hohe Türme, 19 Stockwerke hoch. Und an jedem 1. April hatte die Zeitung die Meldung lanciert, es gebe auf dem Gebäude, auf dem Untergrund, wo diese großen Türme gebaut werden, die schon fast fertiggestellt waren, Probleme mit dem Untergrund. Und sie würden nachgeben, einer der Türme neige sich schon sichtlich zur Seite. Ein Spezialistenteam unter der Führung des Alpenvereins sei schon mit Ausrüstung ausgerückt, um die ersten Schäden aufzunehmen. Wir haben fest daran geglaubt. Mein Bruder, meine Brüder und ich, wir haben fest daran geglaubt. Das steht doch in der Zeitung, deswegen ist das so. Und um uns herum war es wie eine Mauer der Überzeugung. Also wirklich, keiner hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und auch in unserer Jugendgruppe, wo wir da waren, oder Kindergottesdienst, alle sagten, ja, das ist so, das ist schon tragisch, da baut man sowas und wir haben nichts mitgekriegt. Und wir haben keine Ruhe gegeben, bis unser Vater nicht auf dem Rückweg sagte, komm, wir machen den Umweg und wir fahren an der Baustelle vorbei und gucken selber mal. Und selbst da waren wir noch der Überzeugung, wir stehen nur im falschen Winkel, dass wir nicht sehen können, wie geneigt das Gebäude schon ist. Und erst jetzt machte Papa uns darauf aufmerksam, dass es der 1. April sei und dass es doch vielleicht wir nochmal nachdenken sollten, was die Zeitung da lanciert hatte. Naja, dass Dinge unglaublich sind, das begegnet uns ständig. sogar im Kleinen. Als ich vor ein paar Jahren eine neue Krone bekam von meinem Zahnarzt, da war er so zufrieden mit seiner Arbeit, dass er sagte, Mensch, die fällt bis zur Ewigkeit nicht raus. Das ist eine gute Arbeit gewesen. Und eine Woche später kaute ich auf irgendwas Hartem rum. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, das kann nicht sein. Sagt er, das kann nicht sein. Aber er hat es erst dann geglaubt, als ich ihm den Nugget wirklich in die Hand legte, den ich da gefunden hatte bei mir im Mund. Also, dass ein Turm schief wird, das kennen wir aus Pisa. Ne? Dass man auch mal eine Krone verliert, das kann man uns denken, aber dass ein Toter aufersteht, das ist eine ganz andere Liga, Freunde. Johannes 20, Abvers 24. Johannes Kapitel 20, Abvers 24. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Geschichten vom Auferstandenen. Und alle Geschichten vom Auferstandenen, das wird mir jetzt erst langsam klar, sind Geschichten der Wiederherstellung von Beziehungen. Dessen, was ich eben sagte, Vergebung ist nicht das an sich, sondern Vergebung hat ein Ziel, eine Beziehung wiederherzustellen. Der Abschnitt erklärt uns ja als erstes, dass Thomas etwas Wichtiges verpasst hatte. Das ist schon bitter. Er hatte das Wichtigste verpasst. Maria wusste zu berichten von einer Begegnung mit einem Gärtner, der sich plötzlich als Jesus herausstellte. Petrus und Johannes erzählen selber im eigenen Bericht, dass das Grab leer war. Und die Jünger schließlich sagen, Jesus hat uns besucht. Der war hier, der stand mitten unter uns. Jeder hat etwas Außergewöhnliches zu erzählen, hat diese Begegnung gemacht, nur Thomas nicht. Der hatte sie verpasst. Als ich im Zivildienst war, musste ich ein Praktikum auf dem Krankenwagen machen und ich hatte die Gelegenheit, auf einem Babynotarztwagen ein paar Tage oder was, eine Woche mitzufahren. Das war sehr spannend. Eines Tages brachte mir eine Hochschwangere in die Klinik. Das Kind sollte jeden Moment kommen und es war kein Vater in Sicht. Sie wollte, dass wir mit reinkommen. Wir hatten sie betreut auf dieser Fahrt. Kommt mit rein. Hier hatte ich eben die plötzliche und einmalige Gelegenheit, bei einer Geburt mit dabei zu sein, kaum 20 Jahre alt. So eine Gelegenheit bekommt man nur, wenn man selbst Vater wird. Und das konnte ich in diesem Fall mit Sicherheit ausschließen. Mitten in den Geburtswehen sagte der Sanitäter, und ich war ja nur der Büttel, hol noch mal ein paar Tücher aus dem Krankenwagen raus. Und ich wusste, jetzt geht's gleich los. Also wie ein Gestörter bin ich durch das Krankenhaus gerannt, in den Wagen, raffte die Handtücher und unter meinen Arm, sprintete zurück. Ich wollte unbedingt diese Geburt erleben. Und als ich hochkam, war das Kind da. Hab nicht gesehen, wie das kleine Baby rauskam. Ärgert mich bis heute. Habe ich mir so gewünscht. Ich war tief enttäuscht. Die anderen haben natürlich noch, um den Schmerz schlimmer zu machen, erzählt, wie toll das war, dabei zu sein. Als dann meine eigenen Kinder geboren wurden, war das alles Kaiserschnitt. Da bist du da versteckt hinter so einem Schirm und darfst nicht sehen, wie das kleine Bündel über, wird dann irgendwann mal, wie es Kasperle, da drüber gehalten. Also diesen einzigen Moment da, einzigartigen Moment, wo das Kind rauskommt, habe ich bis heute nicht erlebt. Und Thomas hatte den wichtigen Moment verpasst. Jesus hat sich uns gezeigt. Da war er nicht dabei. Das steht hier. Das ist also eine tief existenzielle Erfahrung, die Thomas hier macht. Thomas soll sich mit nichts anderem begnügen, er soll mit nichts anderem arbeiten, als mit dem Glauben der anderen. Mit ihrer Erfahrung, die aber nicht seine ist. Damit soll er sich zufrieden geben. Und das ist eine existenzielle Erfahrung, weil wir sie gut nachvollziehen können. Manche von uns sind groß geworden in der Gemeinde. Ja, wir sind groß geworden mit Missionsberichten. Unglaubliche Geschichten, die uns erzählt werden. Jeden Samstag in den Missionsberichten, da haben wir Geschichten gehört von Ferne und die waren toll. Die Leute kannte man nicht, die Länder waren exotisch, die Geschichten waren toll. Wenn ich meine Großeltern besucht habe, kroch ich jeden Morgen zu meinem Opa ins Bett unter die Decke. Dann musste er mir die Geschichten aus dem Krieg erzählen. Wieder und wieder, wie die Granaten ihn nicht erwischt hatten. Wie er und seine Familie das Chaos des Zweiten Weltkrieges, bei meinem Opa sogar noch der Erste Weltkrieg, überlebt hatten. Das wollte ich immer wieder hören. Aber es waren und blieben seine Geschichten und nicht meine. Oder ihr seid nicht in der Gemeinde groß geworden. Vielleicht so ein echter Wildfang oder mitgeschleppt. Wir betreten mit der Kirche einen Raum der unglaublichen Geschichten. Nicht nur die aus der Bibel, die eben auch nicht unsere Geschichten sind, sondern extrem alte Geschichten von anderen Leuten. Auch die Geschichten, die die Menschen in dieser Gemeinde erzählen. Manche sind unglaublich und fantastisch. Jemand bedankt sich für eine Heilung. Ein anderer hat Gottes Gegenwart erlebt und ein Dritter berichtet davon, dass Gott zu ihm gesprochen habe. Fremde Geschichten, aber keine eigenen. Und jede dieser Geschichten, die wir hören, fragt uns oder sagt uns, fordert uns zwischen den Zeilen auf, ob subtil oder plump, das ist wahr. Weil ich das erlebt habe, ist es wahr. Glaube auch du, weil mir das geschehen ist. Aber es sind fremde Geschichten und an Ostern wird es nicht besser. Und das weiß jeder, der vielleicht nur an Ostern oder Weihnachten sich in der Kirche wiederfindet. Da feiert die Kirche, die Christenheit, die unglaublichste aller Geschichten. Die sie auch noch zum unverzichtbaren Zentrum ihres Glaubens macht. Jener Jesus, von dem man sich noch gut vorstellen kann, dass er lebt und dass er auch hingerichtet wurde von einem Unrechtsstaat, der habe das Grab verlassen, wie andere durch eine Haustür rausgehen. Gestorben und auferstanden. Thomas ist nicht ungläubig. Der ist nur vernünftig. Er spricht den anderen ihren Glauben nicht ab. Er ist nur ehrlich. Es ist nicht sein Glaube. Und auch wenn Ausleger sagen, Jesus habe ihn sanft rügen wollen, im Vers 29, ne? Du glaubst, weil du siehst, aber selig sind die, die glauben, wenn sie nicht sehen. So ist es doch dem Evangelisten Johannes ungeheuer wichtig, uns diese Geschichte zu erzählen, uns, die wir in keiner besseren Situation sind. Das ist also der erste Gedanke von mir zu dieser Thomas-Geschichte. Das ist auch unsere Erfahrung. Der mittelbare Glaube. Geschichten, die nicht automatisch unsere Geschichten sind. Wir kennen es ja aus der Pädagogik und damit gehen wir jetzt in den zweiten Durchgang, wo wir sagen, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ne? Jedes Kind muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ne? Ob das die Klassiker sind mit der Herdplatte und dem Finger in der Kerze oder der Hundehaufen, wo wir hineintreten. Wir müssen alle unsere eigenen Erfahrungen machen. Wir erfassen unsere Welt durch die Sinneseindrücke. Und die Summe dieser Sinneseindrücke nennen wir dann einen Lernprozess. So wissen dass wir, dass Klaus hat das uns vorgemacht an der Orgel mit dem wunderbaren Präludium. Ein korrekt gespieltes Musikstück auf dem Klavier ist nichts anderes als die Summe von Tausenden von Fehlern, die vorher gemacht werden mussten beim Üben, bis du an den Punkt kommst, dass du es besser kannst. Aber zurück zu Thomas. Thomas nennt nun offen die Bedingungen, unter denen er meint, auch glauben zu können. Das fasst er ja schön präzise zusammen. Das ist für ihn nachvollziehbar oder wäre nachvollziehbar und realistisch. Er will sehen und er will berühren. Das sind die zwei Sachen. Wenn ich nicht sehe, wenn ich nicht berühre. Und zwar auch nicht unkonkret, sondern die Nagelmale und die Wunden in der Seite. Ganz konkret. Das Erste, was mir auffällt, ist, zunächst verlangt er nichts mehr als das, was die Jünger auch schon erlebt hatten. Und wenn ihr ein paar Verse zurückgeht, bei der ersten Erscheinung, wo Thomas nicht mit dabei war, war das genau das, was stattfand. Die durften das, die haben das gesehen, die haben berührt. Die hatten es nicht verlangt oder es wird nicht überliefert, dass sie es verlangt hatten. Aber unaufgefordert, so der Text, zeigt Jesus ihnen seine Wunden und beweist ihnen, guck mal, ich bin's wirklich. Dass nun Thomas das Gleiche verlangt, einfordert, das ist nun mehr als gerecht. Erst der anderen Bericht wird ihn ja auf diese Idee gebracht haben. Aha, wenn die das sehen durften, wenn Jesus sich so offenbart hat, dann darf ich ja wohl das Gleiche verlangen. Und dann passiert das wirklich, wie der Bericht sagt, eine Woche später für Thomas. Jesus erscheint ihm. Schön für ihn. Immer noch dumm für uns. Wir quälen uns immer noch damit herum, uns selbst und unseren Kindern einen unsichtbaren Gott zu lehren und erzählen ihnen Geschichten darüber, wie andere diesen Gott erlebt haben oder auch wir selber. Und dann steht Jesus plötzlich mitten im Raum, so dieser Text, so dieser Abschnitt. Wenn wir in der alten Sprache, die wir noch pflegen, in der Gemeinde sagen, dass sich ein Mensch bekehrt, dann ist das genau diese Formulierung, ist genau diese Erfahrung. Man kann sie nur selber machen. Die Erfahrung, dass auf einmal Jesus im Raum steht. Aber der Text will uns eben auch das sagen, man kann sie machen. Sie wird gemacht, sie wird auch von Thomas gemacht. Das können wir nicht anders bezeugen und beteuern als die Jünger, die auf Thomas eingeredet haben und gesagt, ja, aber es war wirklich so. Wenn Jesus sagt, dass diejenigen glücklich zu preisen sind, die glauben ohne zu sehen, dann heißt das, was Petrus später auch voller Bewunderung in seinem Brief schreibt, von dem wir nicht ganz genau wissen, an wen er ging, aber da schreibt er dann im 1. Petrus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Die Erfahrung der anderen ist eben deren Erfahrung. Aber sie regt in uns den Wunsch, eigene Erfahrungen zu machen. Und, auch das können wir immer nur bezeugen, diese Erfahrungen sind möglich und sie werden gemacht. Und es gehört zu den schönen und schönsten Momenten in der Arbeit am Evangelium. Wenn Menschen mir begeistert erzählen, dass plötzlich Jesus im Raum steht, dass sie Jesus auf irgendeine Art und Weise begegnet sind, dass sie auf einmal glauben können, dass sie sagen, ja, dieser Jesus ist auferstanden. Ich habe heute Morgen noch mit ihm geredet. Deswegen kann ich ihn jetzt erleben. Das ist der zweite Durchgang. Eigene Erfahrungen machen und es ist möglich, so sagt uns und will uns der Text sagen, die eigenen Erfahrungen zu machen. Aber jetzt müssen wir noch einmal, und ich hatte das schon angekündigt in dem Interview, müssen wir noch einmal etwas genauer hinsehen. Denn wenn wir den Bericht haben hier vom Thomas, dann ist das ja ein Jünger Jesus, ja nicht irgendein Heiden-Harry. Wir reden von einem Jünger Jesu. Wenn es da um Glauben geht, dann geht es ja nicht darum, ob Thomas an Gott glaubt oder an Jesus. Das steht außer Frage für Thomas. Thomas ist ein gläubiger Mensch. Der zweifelt nicht an Gott. Genau genommen, und das ist mir erst diese Woche klar geworden, genau genommen zweifelt er an den anderen Jüngern. An den anderen. Das ist sein Zweifel. Denen soll er nämlich glauben, dass Jesus da war, dass er lebt. Es geht also hier in erster Linie darum, anderen Menschen in ihrer Erfahrung zu vertrauen. Menschen, die er gut kennt, denen man eigentlich vertrauen kann. Die 12 oder mittlerweile 11 Jünger, die hatten ja eine Riesengeschichte hinter sich. Da war doch schon was gewachsen. Die haben eigene Erfahrungen gemacht. Das ist nicht der Mangel an Erfahrungen bei ihm. Thomas wird auch schon mitbekommen haben oder dabei gewesen sein, dass Jesus Tote auferweckt. Er wird vielleicht den Lazarus aus dem Grab stolpern gesehen haben, eingehüllt noch da in seine Lappen. Oder die Mutter, die eigentlich ihren Sohn bestatten wollte in jener Stadt, nein. Und dann sich die ganze Trauerzug verwandelt in einen Freudenzug, weil sie das nicht mehr machen muss. Gerade weil er Jesus kannte, weil er seine ganzen Hoffnungen in Jesus gesetzt hatte, weil seine Sehnsüchte in dem Messias eine Heimat gefunden hatte. Und gerade weil all diese Erfahrung so tief verletzt oder zerstört worden war, fiel es ihm schwer, jetzt das zu sagen, das zu glauben, was seine Freunde ihm sagen. Nicht noch eine weitere Enttäuschung, das kann er jetzt nicht auch noch ab. Und hier lernen wir wieder einmal, dass wer liebt, und Thomas liebte seinen Herrn, der macht sich eben verletzlich. Und wer schon mal Liebeskummer erlebt hat, der weiß, dass der große und trotzige Leitgedanke in diesem tiefen Schmerz, den man durchleben muss, ist, das lasse ich nicht mehr zu, dass mir jemand so wehtut. Und was durch den Tod Jesu da kaputt gegangen war, das merken wir erst jetzt. Das waren eben nicht nur persönliche Hoffnungen, sondern das war die Gemeinschaft. Deswegen habe ich das eben betont. Es war die Gemeinschaft, die auch gelitten hatte. Die Beziehungen waren auf der Kippe. Er hatte sich ja wahrscheinlich bewusst dieser Gemeinschaft entzogen. Thomas war nicht dabei gewesen. Und jetzt, da er wieder dabei war, fiel es ihm schwer, dieser Gemeinschaft zu vertrauen, ihr Glauben zu schenken. Zu glauben, wenn die anderen ihm sagen, pass auf, wir haben es erlebt, du kannst uns vertrauen. Da konnten die anderen noch so beteuern, dass sie Jesus gesehen hatten. Es hat nichts geholfen. Man redet immer vom Zweifel. Aber wir sehen hier nicht die Tiefe des Zweifels, sondern der Verzweiflung. Thomas ist auf sich selbst zurückgeworfen. Der eingeschworene Trupp der 12, die mit Jesus Wunder erlebt hatten, die selber Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben hatten, der Trupp hält nicht mehr zusammen. Wer den Glauben verliert, der hat nur noch sich selber. Und das merken wir daran, weil Thomas auch nur noch in der Ich-Form reden kann. Wenn ich nicht und meine Finger und meine Hand, kann ich nicht glauben. Ist auf sich selber zurückgeworfen. Und aus dieser dunklen Sackgasse kann ihn nur einer rausholen, Jesus selbst. Und genau das tut er auch. Und deswegen sind diese Geschichten so wichtig. Und ich sagte, die Geschichten nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt sind alles Reparaturgeschichten, eine Gemeinschaft wiederherzustellen. Und deswegen erscheint Jesus noch einmal auf die gleiche Art wie 8 Tage zuvor, am gleichen Ort. Und der Text scheint es uns geradezu aufzudrängen, dass er sagt, das ist jetzt nur wegen dir. Das ist für dich, Thomas. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig, ruft er ihm zu. Und wenn wir unsere Auslegung jetzt im dritten Durchgang beibehalten, dann heißt das, damit ist nicht nur der Glaube an den Auferstandenen gemeint, mit sei nicht ungläubig, sondern der steht ja nun mal vor ihm, da kann man jetzt nicht mehr viel dran drehen. Und der Text lässt auch unklar, ob er dann noch überhaupt berühren musste oder es gemacht hat. Aber es ist eben ein doppeltes Glauben. Sei gläubig heißt an dieser Stelle auch, schenke den Erfahrungen, die deine Freunde, denen du eigentlich vertraust, die die mit Gott machen, schenke denen Glauben. Du hast keinen Grund, deinen besten Freunden zu misstrauen, also tu es auch nicht. Glaube an die Gemeinschaft, die ich hier wiederhergestellt habe. Merkt ihr den neuen Aspekt, der hier drin ist? Hier wird auch Gemeinde aktiv gebaut. Natürlich stimmt es, wenn wir so sagen, Gott habe keine Enkel. Jeder müsse für sich Gott selbst erfahren und entdecken. Aber, und ich wende mich hier auch bewusst an die junge Generation oder an Leute, die von außen hereinkommen, die Erfahrungen und Begegnungen mit Gott, die euch diese Gemeinde, die Alten in dieser Gemeinde oder eure Eltern erzählen, das sind vielleicht nicht eure Erfahrungen. Und das wissen die auch. Aber wenn wir ihnen vertrauen, können wir auch diesen Erfahrungen vertrauen und können sie zu Symbolen werden lassen, dass uns das auch widerfahren kann und wird. Denn auch Thomas macht keine grundsätzlich neue Erfahrung als die eine Woche zuvor. Es ist genau dasselbe. Wir versuchen das noch einmal, ich fasse das noch mal zusammen für diejenigen, die hier fleißig mitschreiben. Der erste Durchgang war, wir kennen die Erfahrung, dass Glaubensgeschichten häufig die der anderen sind. Fromm, weit weg und lange her. Der zweite Durchgang war, der Glaube lebt immer aus den eigenen Erfahrungen und diese will Gott uns schenken. Das will dieser Text uns ganz deutlich verkünden. Und der letzte Gedanke eben war, wo Glaube entsteht und wächst da, wo wir uns gegenseitig vertrauen und erzählen, was Gott für uns getan hat. Es ist auch immer die Wiederherstellung von Gemeinschaft und eben nicht nur zwischen mir und Gott, sondern von Gemeinde. Interessanterweise gibt uns Johannes am Ende genau dieses Textabschnittes eine Zusammenfassung, von der man sagt, das sei die Intention des ganzen Buches, was er geschrieben hat. Im Vers 31, also nur zwei Verse oder drei Verse weiter am Ende. Da steht, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Schön, wie Johannes da sein Anliegen ganz präzise formulieren kann. Das habe ich aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, aber eben auch, dass ihr Leben habt in seinem Namen. Für Thomas mündet diese Begegnung ja in ein Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Das ist eine wichtige Sache. Ein Bekenntnis fasst zusammen die eigene Erfahrung. Aber dem Text ist es ebenso wichtig, dass es Gott oder uns oder der Gemeinde nicht allein darum geht, dass alle Jesus als Gott anerkennen. Also auch hier wieder, das eine ist die Voraussetzung für das andere. Es geht gar nicht allein darum, an die Auferstehung zu glauben. Deswegen sagt Johannes, es geht um Leben. Damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es geht um das Leben an sich. Das heißt, wenn Jesus lebt, dann gilt das auch für mich, dann lebe ich auch. Und dann kann ich auch dir die Frage stellen, was Leben in seinem Vollsinne denn bedeutet. Und das hier möchte ich am Ende euch mitgeben, nur denjenigen, die es brauchen. Finde die Menschen, denen du vertraust. Und schenke ihnen dieses Vertrauen. Glaube ihnen die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Versuche Gott gegenüber deine Zweifel und Sehnsüchte zu formulieren. Und wenn es nur im Stillen ist und wenn du ihm sagst, damit ich glauben kann, müsste dieses und jenes passieren. Genauso hat Thomas das auch gemacht. Und wenn du Gott erlebst, versuche deine Eindrücke in ein Bekenntnis zu formulieren. Versuch es wiederzugeben. Sag, mein Herr und mein Gott. Gott begegnet Menschen, weil er will, dass sie das Leben bekommen. Dass diese Bezeichnung auch wert ist. Wir würden aufhören, Kirche zu sein, wenn das nicht mehr bei uns passierte. Dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus hier Menschen begegnet, begegnen will und begegnen wird. Das kann ich euch versichern. Amen.